Vorrecht, die Adventpredigtreihe, die wir seit dem 1. Dezember angefangen haben, über die Geburt Jesu zu beenden. In Lukas Kapitel 2 lesen wir heute Vers 25 bis 38. Das ist die Seite 1134 in der Gemeindebibel. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, die wir zusammen in deinem Wort verbringen dürfen. Herr, wir bitten dich um Gnade, dass du uns dein Wort eröffnest durch den Heiligen Geist, dass du es uns verständlich machst und dass wir in allem, Herr, deine Herrlichkeit sehen, dass wir deinen Trost sehen, dass du in der Geburt Jesu für uns gesandt hast und dass wir dadurch ermutigt werden und dazu angestimmt werden, auch dich zu loben, wie die anderen es getan haben. Im Namen deines Sohnes bitten wir dich. Amen. Wir haben schon, wie gesagt, die Geburt Jesu am Anfang des Kapitels betrachtet. Wir haben die geschichtlichen Ereignisse angeschaut. Wir haben gesehen, welche politische Situation sich damals zugespielt hatte, als Jesus geboren war. Wir haben gesehen, wie diese frohe Kunde über die Geburt Jesu den Hirten auf dem Feld, den ärmsten Menschen in der damaligen Umgebung offenbart wurde und wie die Engel ihnen diese frohe Botschaft verkündigt haben, wie sie den Messias, der geboren war, besucht haben im Stall. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Lukas die theologische Wirklichkeit der Geburt Jesu uns vor Augen malt, indem Jesus unter das Gesetz getan wurde und eben mit ihm genauso gemacht wurde, Beschneidung und so weiter, was mit einem normalen jüdischen Kind, einem männlichen Kind geschehen war, der geboren wurde und unter dem Gesetz geboren wurde. Und wir schließen heute die Weihnachtsbotschaft oder die Predigtreihe über die Geburt Jesu mit dem letzten Predigttext. Und ich glaube, dass die Weihnachtsbotschaft oder überhaupt diese Weihnachtsgeschichte nicht vollkommen hier aufgeschrieben wäre, wenn wir Simeon und Hanna außer Acht lassen und das, was in ihnen diese Geburt von dem großen Messias, von dem Erlöser ausgelöst hat. Und ja, wir betrachten hier, und das Thema oder den Titel über die Predigt habe ich genannt: Der Trost in der Geburt Jesu für die Wartenden. Und das Thema Trost für die Wartenden ist hier wirklich bei Simeon und Hanna sehr deutlich. Wir lesen im Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und dann lesen wir im letzten Vers, und diese zwei Verse bilden sozusagen den Rahmen über unseren Predigttext heute, dass die Hanna über die Erlösung zu allen spricht. Und zu wen spricht sie? Im Vers 38, auch dieser, also Hanna, trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten. Menschen, die auf die Erlösung warteten. Und was wir hier sehen, dass was Simeon und auch Hanna gemacht haben und alle Menschen damals, die auf die Erlösung warteten, gemacht haben, sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Und ich glaube, dass dieser Teil von der Weihnachtsgeschichte über Simeon und Hanna zeigen uns genau das auf, was wir mit der Geburt Jesu anzufangen haben. Was bringt uns die Geburt Jesu oder was ist die Folge der Geburt Jesu? Und die Folge ist nichts anderes. Und das sehen wir an Simeon und Hanna, als Gott die Ehre zu geben und ihn zu loben für das, was er getan hat. Überhaupt wird die Geburt Jesu, wie schon gesagt, vom Lobpreis bei allen Menschen oder bei allen Gruppen vom Lobpreis begleitet. Wenn wir Kapitel 1, Vers 46 lesen, über die Maria. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Das war kurz nachdem Gott über den Engel Gabriel Maria über die Geburt Jesu berichtet hat, dass sie das Kind, den Sohn Gottes austragen wird. Sie erhebt, fängt an, Gott zu erheben. Dann lesen wir in dem gleichen Kapitel, Kapitel 1, Vers 68, die Worte von Zacharias, der gesprochen hat, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer gewesen ist und der auch verwandt war mit Josef, der gesetzliche Vater von Jesus war, er stimmt genauso in einen Lobpreis mit ein, mit Maria. Dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 13 über den Lobpreis der Engel. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Und dann lesen wir auch Vers 20, wie die Hirten Gott lobten über die Geburt Jesu. Kapitel 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Und nun sind wir jetzt in unserem Predigttext bei Simeon und Hanna. Und Simeon macht genau das Gleiche. Vers 28. Da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott. Und Vers 38, die Hanna. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn. An Simeon und Hanna und auch an den Hirten, an Zacharias, an Maria, an den Engel lernen wir, was wir mit der Geburt Jesu anzufangen haben oder was die Folge dessen ist, dass wir verstanden haben, dass Gott sich geoffenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus, der als Mensch Fleisch gewordener auf diese Erde gekommen ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu loben und ihn zu preisen. Löst die Geburt Jesu nicht auch bei dir diesen Lobpreis aus? Bist du bereit oder möchtest du in diese wunderbaren Lobpreisgesänge von Maria, von Zacharias, von den Engeln, von den Hirten, von Simeon und Hanna mit einstimmen? Was ist überhaupt dein Trost? Wir kommen zu der ersten Frage in unserem Predigttext. Was ist dein Trost? Es gibt Zeiten in unserem Leben, in welchen wir uns als Christen alleine fühlen. Sei es zu Hause, alleine, vielleicht unter Brüdern, unter Schwestern, unter Eltern, die vielleicht nicht den gleichen Glauben mit uns teilen. Und obwohl wir unter Menschen sind, fühlen wir uns alleine. Oder auch auf der Arbeit, in deinem Büro, fühlst du dich doch bestimmt immer wieder alleine, weil du siehst, wie die Menschen damit beschäftigt sind, irgendetwas zu tun, irgendwelche Dinge in ihrem Leben zu verrichten, ohne den eigentlichen Sinn des Lebens zu ersehen. Und du möchtest am liebsten herausschreien, was tut ihr eigentlich da? Was ist das, was euch erfüllt? Aber du bist allein. Alleine als Student, als Schüler, irgendwo vielleicht am Studieren, am Lernen eines Berufs. Und du merkst, wie deine Altersgenossen neben dir, um dich herum sind, aber sie nicht das erfüllt, was dein Herz erfüllt, was das Herz Simeons erfüllt hat, was das Herz Hannah erfüllt hat. Nun, wir lesen oder sehen an dieser Geschichte als erstes, dass Gott selbst an den schlimmsten Orten und an den finstersten Zeiten, und es war eine finstere Zeit, als Jesus geboren war, sein Volk hat. Und gerade wenn du dich alleine fühlst, wenn du mit deinen Problemen irgendwo dich alleine verlassen fühlst, auch von Gott vielleicht verlassen fühlst, sagt Gott dir in diesem Moment durch diese Geschichte, du bist nicht alleine. Auch einem Elia musste gesagt werden, du bist nicht alleine, Elia. Er wollte nicht mehr leben, weil er dachte, er ist alleine übrig geblieben. Aber Gott sagt ihm, du bist nicht alleine. Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal hintergebeugt haben. Auch gab es nur einen Lot in Sodom und Gomorra, einen Obadja im Hause Ahabs, einen Daniel im Weltreich Babylon, einen Jeremia am Hofe Zedekias und es gab nur einen Simeon, es gab nur eine Hanna, es gab nur einen Josef, eine Maria, einen Zacharias, eine Elisabeth. Einzelne Menschen verteilt auf der ganzen Welt, aber dennoch die Hoffnung in sich tragend, dass Jesus Christus, dass Gott eine Hoffnung, eine Erlösung für sie bereitet hat, weil sie auf ihn warten und weil sie an ihn glauben. Und deswegen nochmal die Frage, was ist dein Trost? Teilst du den Trost Simeons? Teilst du den Trost Hannas oder von den anderen Menschen, die auf Christus warteten? Mit was tröstest du dich heute? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, dass Menschen suchen, womit sie sich trösten möchten. Da ist ein Ehemann und Vater, der sich in seiner Arbeit vergräbt, weil er als Ehemann oder als Vater hier und da versagt hat. Und er sieht seinen Zustand an, er sieht seine Familie an, die vielleicht hier und da hinkt. Und er weiß nicht, was er mit sich und mit der Familie anzufangen hat. Und so vergräbt er sich in seiner Arbeit, weil er da seinen Trost sucht. Wenigstens hier Anerkennung oder Sonstiges zu bekommen von den Arbeitskollegen, von dem Vorgesetzten. Da ist eine Frau, die immer geträumt hat von einer glücklichen Ehe. Und wenn sie ihre Familie anschaut und ihre Ehe, so ist sie alles anders als glücklich. Und sie vergräbt sich und sucht ihren Trost in vielleicht verschiedenen Romanen, in verschiedenen Büchern, in einer Fantasiewelt, dass sie wenigstens in ihrer Gedankenwelt glücklich ist und das ausleben kann, wovon sie immer geträumt hat. Und da ist ein junger Mann, der immer wieder, wenn es ihm schlecht geht, Trost sucht in Selbstbefriedigung oder in anderen Dingen. Da ist ein älterer Mensch, der sein ganzes Leben für andere gelebt hat und es ist die Zeit, wo er nicht mehr den anderen dienen kann, wo er nicht mehr für andere da sein kann. Aber er hat es auch getan, um selbst geehrt zu werden und er ist jetzt verbittert. Und sein Trost ist darin, um bei den anderen Menschen Fehler zu suchen, weil er selbst in seinem Leben viele Fehler aufzuweisen hat. Jeder Mensch sucht sich in seinem Leben Trost. Es steht hier nicht die Frage, ob du Trost suchst, sondern die Frage ist, wo du deinen Trost suchst. Was ist dein Trost? Simeon suchte nicht Trost in irdischen und vergänglichen Dingen. Er begriff, dass ihn hier und auf dieser Erde nichts befriedigen konnte. Keine Arbeit, keine Familie, nicht die Ehe. Das lernen wir auch besonders bei Hannah kennen. Sie war, lesen wir, seitdem sie geheiratet hat. Sie war 7 Jahre verheiratet. Und wahrscheinlich nahm Gott ihren Mann weg, wo sie Mitte 20 war. Und mittlerweile war sie 84 Jahre. Aber sie war überhaupt nicht verbittert. Sie diente im Tempel Tag und Nacht. Sie diente Gott. Und sie macht genau das Gleiche, was Simeon und die anderen getan haben, die auf die Erlösung warteten, die auf den Trost Israels warteten. Sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. An Hanna lernen wir, was es bedeutet, mit dem Trost erfüllt zu werden. Mit was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und Hannas Herz war voll mit dem Wort Gottes. Ihr Herz war erfüllt mit dem, was Gott in seinen Verheißungen, in seinem Gesetz den Menschen gegeben hatte. Wir lesen von Apostel Paulus, dass er an 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 5 schreibt, eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Und genau das tat Hannah. Ihre Hoffnung, ihr Trost war auf Gott gerichtet. Deswegen wollte sie nicht von dem Tempel weichen. Der Tempel war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und sie verbrachte dort Tag und Nacht. Und mittlerweile schon eine 84-jährige alte Frau. Und ihr Herz war erfüllt mit dem Trost. Was ist überhaupt hier mit Trost gemeint? Ich glaube, das kommt hier aus dem Text sehr deutlich hervor. Im Vers 26, also lesen von Simeon in Vers 25, dass er auf den Trost Israels wartete. Und im Vers 26 lesen wir, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat oder er die Zusage empfangen hat, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Das ist der Trost, der Gesalbte des Herrn. Auch im Vers 27 lesen wir, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten. Das war der Trost. Das war der Trost Israels, der Gesalbte des Herrn, das Kind Jesus. Sehnst du dich auch danach, Jesus zu sehen? Ist er dein Trost? Ist er deine einzigste Erfüllung? Schlägt dein Herz schneller bei dem Gedanken, dass du Jesus sehen wirst eines Tages? Führt das Wissen über diese Wahrheit dich zur Freude in Christus? Wir müssen oft bekennen, dass es oft nicht der Fall ist. Von unserer Natur aus gesehen, suchen wir unseren Trost in irgendetwas anderem. In weltlichen Dingen. In Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns auf dieser Erde glücklich machen. Aber wir sehen gerade an Simeon, er war genauso ein verdorbener Mensch, der Not hatte daran, dass der Heilige Geist ihn treibt. Und ich hoffe, dass du das in dem Text gesehen hast. Simeon war nicht von sich alleine so erfüllt mit dem Trost auf die Offenbarung des Sohnes Gottes, auf den Messias. Der Heilige Geist hat ihn getrieben. Im Vers 25 lesen wir, der Heilige Geist war auf ihm. Im Vers 26 lesen wir, der Heilige Geist gab ihm eine Zusage. Im Vers 27 lesen wir, der Heilige Geist treibt ihn in den Tempel. Nun, wenn du nicht immer mit diesem Trost erfüllt bist in deinem Leben und etwas anderes als deinen Trost suchst, sei es deine Kinder, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Arbeit, der Heilige Geist fängt an, dich zu treiben und dein Herz zu erfüllen. Er macht hier seine Arbeit. Er ist der andere Tröster, von dem Jesus Christus gesagt hat, ich werde einen anderen Tröster zu euch senden. Der Heilige Geist macht uns den einzigen Tröster lieb und verursacht in uns eine Haltung, in der wir nichts anderes wollen als Jesus. Genau das tat er bei Simeon. Nun haben wir die Frage geklärt, was ist dein Trost? Und ich hoffe, dass dein Trost Jesus Christus ist. Aber ich komme damit zur nächsten Frage. Wozu brauchst du Trost in Jesus Christus? Warum brauchst du Jesus? Oft kommen wir in unserem Leben an unsere Grenzen, wo wir etwas brauchen. Wir brauchen überhaupt immer wieder etwas. Nur ein paar Tage Urlaub, ein paar Tage Ruhe, ein paar Tage Auszeit zu nehmen. Einen Ehepartner, das brauche ich. Wenn ich diesen habe, dann geht es mir gut. Dann brauche ich Kinder. Ich brauche andere Dinge in meinem Leben, sei es irgendwelche Interessen in meinem Leben. Jeder hat Bedürfnisse in seinem Leben. Aber was ist das größte Bedürfnis, das wir und eigentlich das jeder Mensch braucht? Was brauchte Simeon, als er auf den Trost Israels wartete? Wir lesen im Vers 29: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und die Verherrlichung deines Volkes. Simeon ist hier für uns ein sehr gutes Vorbild, was der Mensch als sein höchstes Gut, als sein größtes Bedürfnis braucht. Er braucht Gott. Er braucht nicht Gott, um Erfolg zu haben im Leben. Er dient nicht Jesus Christus und folgt ihm nach, damit Jesus ihm wieder etwas zurückgibt. Das sehen wir im Johannes 6, als die Menschen, die gesättigt worden sind von Jesus, er Brot geschaffen hat und sie satt geworden sind. Und wir sehen, wie sie ihn suchten und Jesus gibt ihnen einen Grund, wieso er von ihnen weggegangen ist. Ihr sucht mich, weil ihr nicht Zeichen gesehen habt. Das Zeichen, dass er Gott ist, dass er anbetungswürdig ist, dass man nur ihn allein braucht und dass er nur angebetet werden möchte. Sie suchten ihn, weil sie Brot gegessen haben und satt geworden sind. Und das wollten sie wieder haben. Und deswegen wollten sie ihn zum König krönen. Und was ist der Grund, warum du Jesus brauchst? Wozu brauchst du Jesus? Weil Jesus irgendwie dein Leben meistern soll, dein Leben erfüllen soll, damit du in deiner Ehe glücklich bist, damit du als Vater glücklich sein kannst, als Mutter, als Arbeitnehmer, vielleicht als Arbeitgeber. Biblisch muss man sagen, wir loben Gott nicht einfach dafür, was er für uns getan hat. Simeon lobte Gott nicht dafür, was Gott getan hat, sondern Simeon, aber auch Hannah und alle anderen, die gelobt haben. Und auch du, wenn du Gott lobst, dann lobst du Gott, weil er Gott ist. Das ist die einzige Grundlage oder die erste Begründung, warum wir Gott loben. Wir beten zu Gott nicht, weil er einfach unsere Nöte erfüllt, unsere Nöte hört und unser Leben bessert, sondern wir beten zu Gott, weil er Gott ist. Wir lesen die Bibel nicht, weil die Bibel Antworten gibt auf verschiedene Fragen in unserem Leben, wie wir zu handeln haben. Natürlich, das sind alles zweitrangige Gründe und gehören dazu. Aber in erster Linie, so soll es sein, lesen wir die Bibel, das Wort Gottes, weil das Wort Gottes uns Leben gibt. Weil das Wort Gottes uns lebendig macht. Und was war der Antrieb Simeons neben dem Heiligen Geist? Wir lesen im Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Das Wort ist das gewesen, was Simeon erfüllt hatte. Simeon war wahrscheinlich beständig an jedem Sabbat in der Synagoge und hat das Wort Gottes gehört. Er hat wahrscheinlich immer wieder die Verheißungen aus Jesaja und was wir auch heute gelesen haben, Kapitel 40, und aus anderen Textstellen gehört. Und sein Herz war erfüllt mit dem Wort Gottes. Sein Herz sehnte sich nach dem Trost Israels. Das war sein größtes Bedürfnis. Gott, Jesus zu sehen. Jesus zu sehen. Gib mir Jesus. Und an Simeon sehen wir, nun Herr, entlässt du deinen Knecht. Kein Wohlstandsevangelium. Wenn du Jesus hast, hast du alles, dann geht es dir gut im Leben. Nein, er sagt, wenn ich Jesus habe, dann jetzt kann ich in Ruhe sterben, weil ich mit Jesus alles habe. Warum sehen wir uns so sehr nach Gott? In allen Bereichen deines Lebens, wer du auch bist, ob du ein Ehemann bist, du bist nicht der perfekte Ehemann. Aber Gott ist der perfekte Bräutigam. Als Mutter bist du nicht perfekt, aber Gott ist die perfekte Mutter. Als Diener bist du nicht perfekt, aber Gott ist der perfekte Diener. Wir lesen von Jesus, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Er ist der perfekte Diener. Du bist kein perfekter Gastgeber. Gott ist der perfekte Gastgeber. Er ruft die Menschen, er ladet die Menschen zu sich ein und möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Er möchte sich in ihnen verherrlichen. Und er schenkt ihnen alles. Alle Gnadengaben, die wir empfangen, stammen von Gott. Er ist derjenige, der die Gnadengaben seiner Gemeinde gegeben hat. Er ist der perfekte Gastgeber. Du bist nicht der treueste Freund, aber Gott ist der perfekte Freund. Jesus hat einmal gesagt, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch die Wahrheit sage und weil ich mein Leben für euch gelassen habe. Der perfekte Freund. Du bist ein mangelnder Versorger, aber Gott versorgt dich perfekt. Das lesen wir in Matthäus 6. Sorgt euch um nichts, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch hinzugefügt werden, weil Gott es euch gibt. Er ist der perfekte Versorger. Du bist ein mangelhafter Arbeiter, aber Gott ist ein perfekter Arbeiter. Er hat die Welt geschaffen. Er hat alles zu seiner Ehre gemacht. Verstehst du, warum wir uns nach Gott sehnen? In jedem Bereich unseres Lebens, in dem wir von einem Bein auf den anderen hinken, wo wir die Rolle, die wir haben als Väter, als Mütter, als Arbeitnehmer, als andere Menschen nicht perfekt sind, sehnen wir uns nach Gott, weil er der Perfekte in allem ist. Und weißt du, was das Schönste ist und was Simon hier gesehen hat? Alle diese perfekten Bilder von Gott verschmelzen zu einem einzigen Bild in Jesus Christus. Das hat Simon gesehen. Jesus Christus ist der höchste Abglanz Gottes Herrlichkeit. Wir lesen in Hebräer 1,3, dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung seiner, Gottes, Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Verstehst du, wonach Simeon und Hannah dürsteten? Sie brauchten nicht Jesus, um eine politische Ordnung oder irgendeinen Weltfrieden zu haben. Sie brauchten nicht Jesus, um irgendwelche Erfüllung auf dieser Erde zu haben. Sie brauchten Jesus, weil sie Jesus brauchten, weil sie sich nach Jesus sehnten. Weil wenn sie Jesus gehabt hätten, und damit wurde er offenbart, haben sie alles. Unser größtes Bedürfnis ist Gott. Und denke auch, was hat Jesus den Jüngern gelehrt zu beten? Was ist die höchste Bitte in dem Vaterunser-Gebet? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das größte Bedürfnis, das wir haben. Unser Bedürfnis ist Gott. Und unser Bedürfnis ist, dass Gott alles einnimmt, jeden Bereich unseres Lebens, jeden Bereich unserer Nachbarn, jeden Bereich unserer Arbeitskollegen, unserer Familie, dass Gott überall herrscht und alles unter seine Herrschaft bringt, dass sein Wille erfüllt wird, dass er so geheiligt wird. Das ist unser Bedürfnis. Nicht, dass er geheiligt wird, damit wir ein besseres Leben haben. Nein, wenn er geheiligt ist, wenn sein Reich kommt, wenn sein Wille geschieht, dann brauchen wir nichts mehr. Welches größte Bedürfnis hatte Jesus auf dieser Erde? Das lernen wir von seinem Gebet in Johannes 17. Verherrliche, Vater, deinen Sohn, auf dass er dich verherrliche. Das, was wir brauchen, ist, dass Gottes Wille geschieht, dass Gottes Reich stattfindet und dass sein Name geheiligt wird und verherrlicht wird. Und Simeon wartete auf den Messias nicht, weil er, wie gesagt, nach etwas anderem Sehnsucht hatte, sondern er wollte Jesus sehen. Er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Und es geht hier in erster Linie nicht einfach um die Person Jesus, also nach dem Motto, wenn er das Kind jetzt nicht erblickt hätte, so würde er keine Hoffnung haben. Paulus sagt, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und auch Johannes sagt, wir wissen, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Aber es wird eines Tages sich offenbaren, was wir sein werden, denn wir werden sehen, wie er ist. Wir brauchen nicht Jesus körperlich zu sehen, um die Hoffnung zu haben. Wir haben das Wort Gottes. Und so wie Simeon auch die Hoffnung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes geschöpft hat, haben wir auch den Zuspruch des Heiligen Geistes, dass Jesus Christus wiederkommt. Dass Jesus Christus wiederkommt. Und wir haben das Wort Gottes, welches uns Leben spendet und uns die Hoffnung gibt, dass Jesus Christus wiederkommt. Und nichts anderes wollen wir. Wir wollen bei Jesus sein. Wir brauchen Jesus. Auch Hannas Bedürfnis war Gott. Selbst sie verachtet selbst ein Grundbedürfnis, das jeder Mensch hat. Wir lesen im Vers 37, und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Sie verzichtet sogar auf das Grundbedürfnis zu essen, Nahrung zu sich zu nehmen. Und damit wollte sie deutlich machen, dass ihr Grundbedürfnis sogar das Grundbedürfnis jeden Menschen übersteigt, nämlich was Nahrung ist. Und sie wollte damit zum Ausdruck bringen, ich suche Gott, weil er mir wichtiger ist als das Essen. Hat nicht Jesus genau das Gleiche getan oder gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Für Simeon war es genug, auf dieser Erde zu sein. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. J.C. Riley schreibt darüber, er spricht wie einer, für den das Grab seine Schrecken und die Welt ihre Reize verloren hat. Genau das ist hier der Fall. Ihn reizt nichts mehr. Und auch die Hanna hat nichts anderes gereizt, als Christus zu haben und die Verheißungen des Wortes Gottes erfüllt zu sehen. Und Simeon und Hanna warteten auf die Verheißung. Wie warten wir auf die Verheißung, die wir genauso in dem Wort Gottes haben? Simeon starb, ohne zu wissen, dass der Messias sein Leben für sein Volk geben wird. Er starb, ohne zu wissen, dass der Messias wieder auferstehen wird. Er starb, ohne zu wissen, dass der Messias zur Rechten Gottes sitzt und die Seinen vertreten wird. Er wusste nichts davon und dennoch vertraute er auf Gott. Du hast im Vergleich zu Simeon dieses ganze Wissen inne. Du weißt, was mit Jesus geschehen ist. Du weißt, dass er nicht ein Kind geblieben ist in einer Krippe, sondern er wurde groß. Er wurde mächtig im Wort und in der Lehre und in seinen Taten, die er getan hat. Und du weißt, dass er am Kreuz gestorben ist. Du weißt, dass er auferstanden ist. Du weißt, dass er sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät und für dich eintritt. Du weißt, dass das, wonach Simeon sich sehnte, bereits alles in Erfüllung gegangen ist. Du hast allen Grund, und umso mehr in erwartungsvoller Haltung zu leben, in der Hoffnung, dass Christus bald wiederkommt, so wie er versprochen hatte und so wie wir auch heute im Bibelstudium gehört haben. Zu wissen, dass Jesus kommt, ihn zu erwarten, bereit zu sein, wachsam zu sein. Wenn du in Jesus Christus keinen Trost findest, wenn dich etwas anderes tröstet auf dieser Erde, wir haben heute schon einige andere Tröstungen gesehen, also so möchtegern Tröstungen, dann stelle ich dir eine dritte Frage. Was passiert, wenn Jesus nicht dein Trost ist? Und das ist ganz wichtig zu erfahren. Simeon zeigt uns neben dem Lobpreis eine andere Seite von Weihnachten auf. Die Seite, die eigentlich sehr selten erwähnt wird zu Weihnachten oder eigentlich nie. Es ist ein Fest der Liebe, die Familie kommt zusammen, man beschenkt sich, es ist schön, da werden verschiedene Krippen und Lichter aufgestellt. Krippenspiele werden besucht, Theater, verschiedene Dinge. Im Fernsehen kann man über die Geburt Jesu etwas anschauen und so weiter. Bisher sahen wir auch nur Zuspruch, Freude, Jubel, Gesang, Anbetung, Lob und Preis. Aber die Geburt Jesu löst nicht nur diese schöne Seite aus. Die Geburt Jesu ist süß für die einen, aber sie ist ebenso bitter für die anderen. Simeon sagt im Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ich glaube, wir vergessen oft, dass Weihnachten für viele Menschen eine schreckliche Botschaft ist. Für die Menschen, die die Erlösung in etwas anderem suchen. Für die Menschen, die ihren Trost in etwas anderem suchen als in Jesus. Es wird diejenigen geben, die ihn lieben und die ihm vertrauen, die ihn anbeten, die in einer erwartenden Haltung vor ihm wandeln, so wie es Simeon getan hatte und Hannah. Und sie werden an der ganzen Herrlichkeit Gottes teilhaben. Aber diejenigen, die nicht ihm vertrauen, die ihm den Rücken zukehren, die nachdem sie die Botschaft von Weihnachten oder von der Geburt Jesu und auch das Evangelium gehört haben und sich davon abwenden und es ihnen gleichgültig ist, für sie ist Jesus geboren, damit sie fallen. Das lesen wir hier ganz klar. Jesus ist nicht ein süßes kleines Baby in einer Krippe. Was Lukas uns hier einfach damit sagen möchte und auch Simeon, Jesus ist die einzigste Hoffnung auf Erlösung. Hier scheiden sich die Geister. Menschen, die Jesus Christus als ihren Trost haben und Menschen, die etwas anderes außer Jesus als ihren Trost haben. Die ihm gehören, werden leben, aber die ihn ablehnen, werden sicher sterben. Es gibt keine neutrale Zone. Simeon identifiziert Jesus nicht als einfach den Messias, sondern sagt auch, dass das ewige Schicksal aller Menschen von dieser Geburt, von Jesus, seinem Kommen abhängt. Glaube an ihn und du wirst Erlösung finden. Kehre ihm den Rücken zu und du wirst nur Verurteilung finden. Jesus hat einmal gesagt, wenn du deinen Vater oder deine Mutter mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Weißt du, es wäre eine Tragödie, all diese Schönheiten von Weihnachten zu genießen, diese Herrlichkeiten zu sehen, diese schönen Lichter, die Weihnachtsgeschichte zu lesen, sich mit den Kindern darüber zu unterhalten, sich einander zu beschenken, schönes Essen zu haben. Aber gleichzeitig das Kommen Christi zu verachten, die Erlösung zu verachten und letztendlich den einzigen Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben von sich zu stoßen. Wenn du heute hier bist und auf Christus vertraust, dann ist er gekommen, damit du aufstehen kannst. Wohin aufstehen? Aufstehen aus deiner besudelten Situation, aufstehen aus deiner sündigen Situation, aufstehen aus deiner Ruhelosigkeit. Du suchst doch die ganze Zeit, und das hat jeder von uns, die wir nicht an Christus geglaubt haben, und jeder tut es heute noch, der nicht an Christus glaubt. Er versinkt in dem alltäglichen Stress, auch besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Er versinkt in Hektik, er versinkt in verschiedenen Organisationen, er versinkt in irgendwelchen Planungen. Und alles dafür, um sich selbst irgendwo ins Licht zu rücken und sich selbst zu verherrlichen. Und wenn du aber an Christus glaubst und ihm vertraust, wenn du verstanden hast, du bist ein Sünder, so wie Simeon und Hannah es verstanden haben, dann ist Christus gekommen, damit du auferstehen kannst. Schon hier, jetzt im geistlichen Leben, damit du aus deiner sündigen Situation hervortreten kannst, eine neue Natur haben kannst, von der wir auch heute gehört haben, im Licht wandeln, nicht mehr in der Finsternis, verstehen, was der Sinn des Lebens ist, was der einzige Sinn des Lebens ist und aufstehen zu Christus hin, in seiner Herrlichkeit sein und ihm dienen zu dürfen, ihn sehen zu dürfen durch das Wort Gottes. Aber wenn du Christus nicht hast, dann ist Christus für dich gekommen, damit du fällst. Warum fällst? Weil du ja jetzt denkst, dass du alles hast im Leben. Weil du ja vielleicht denkst, wenn du geheiratet hast, dann hast du alles. Wenn du diese Situation in deiner Familie hast, dieses Haus, dieses Auto, diesen Beruf, diese Interessen oder sonstiges, dann hast du alles. Du denkst, du stehst. Du hast alles, du brauchst nichts mehr. Dann ist Christus gekommen, damit du fällst. Und du wirst fallen eines Tages. Das wird dich zu Fall bringen. Ich möchte schließen mit der ersten Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Und dann möchten wir beten. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort darauf lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen. Wir möchten beten. Herr, wir danken dir für den Trost Israels, den Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Herr, du hast dein Wort erfüllt, das du zu Jesaja gesagt hast, tröstet, tröstet mein Volk. Und du hast dein Volk getröstet. Du hast Simeon getröstet, du hast Hannah getröstet. Du hast Maria, Elisabeth, Zacharias und alle anderen, die in der Geburt Christi ihre Erlösung gesehen haben, getröstet. Ja, auch uns hast du getröstet. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir diesen Trost niemals außer Acht lassen. Auch besonders in dieser Weihnachtszeit, dass wir wissen, dass du unser einziger Trost bist. Mit deiner Geburt offenbaren sich die Menschen, die fallen werden, und offenbaren sich die Menschen, die aufstehen werden, in deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Dank sei dir dafür dargebracht. Wir preisen und rühmen und loben deinen heiligen Namen bis in alle Ewigkeit. Amen.